Mohammed in Medina oder der Prophet, der sich zum Staatsmann entwickelte, oder die Religion, die eine Machtposition einnahm. Die Lage der Stadt Yathrib war eine völlig andere als die Situation von Mekka. Yathrib, die später einfach Al-Medina genannt wurde, das heißt die Stadt, und damit Medina, liegt auf einer Hochebene im Hedschas an Trockenflussbetten, die sich nach Norden absenken und relativ viel Grundwasser haben. Deshalb gibt es dort Palmengärten, Obstplantagen und gelegentlich fette Weiden. Das ist ein völliger Gegensatz zu dem zerklüfteten und steinigen Gebiet von Mekka, das am großen Grabenbruch liegt. In dieser fruchtbaren Hochebene hatten sich über 20 verschiedene Judenstämme etwa 70 Trutz- und Hausburgen gebaut und die Vorherrschaft im ganzen Hochland an sich gerissen. Die zwei Priesterstämme Nadir und Quraysa hatten die früheren bestimmenden Kainuka-Juden, die den Goldmarkt von Medina beherrschten, an Bedeutung in der Zwischenzeit übertroffen. In diese jüdischen Siedlungen hinein waren zwei arabische Beduinenstämme gekommen. Sie waren den jüdischen Priesterstämmen tributpflichtig geworden, hatten sich aber im Laufe der Zeit die Freiheit und Gleichberechtigkeit erworben. Diese beiden Beduinenstämme hießen die Aus- und Khazraj. Sie waren sesshaft gewordene Beduinen, die Ackerland bebauten, aber immer noch in ihren Beduinenordnungen lebten. Es kam zu bürgerkriegsähnlichen Kämpfen zwischen diesen Beduinenstämmen, in welche auch die zwei jüdischen Priesterstämme verwickelt worden waren. Die Aus besiegten mit Hilfe der Nasir- und Quraysa-Juden die Khazraj in der Schlacht von Buad. In der Stadt selber herrschten ständige Kleinkriege, Meuchelmörder töteten auf Bezahlung. Die einst starken Judenstämme wurden aber im Laufe der Zeit von den erstarkenden Kailat-Stämmen, das heißt den Beduinen, immer mehr zu Beisassen herabgedrückt. Einzelne der Hausburgen der Juden waren schon erobert worden, bevor Mohammed nach Medina kam. Aber ein ganz entscheidender Punkt geschah durch die Juden, nämlich die religiöse Beeinflussung der Beduinen durch die Buchbesitzer gab die Voraussetzung, dass nachher diese Beduinen vorbereitet waren, den Islam anzunehmen. Die Juden hatten ein Buch, sie glaubten an einen Gott, hatten die Prophetennamen bereits alle gesagt und ins Arabische übertragen und ein Gesetz, sodass das Vorbild des jüdischen Glaubens dem Islam später half, in Medina schnell und plötzlich Fuß zu fassen. Das ist eine Antwort auf eine der Fragen von heute Morgen. Schon als Mohammed noch in Mekka war und die Verhandlungen über die Einbürgerung seiner Gemeinde nach Medina stattfand, war es überraschend, dass über 70 Medineser Moslems wurden, obwohl Mohammed gar nicht dort war. Das hing damit zusammen, dass die ganze Wellenlänge der Gedanken von den Juden schon längst in Medina als selbstverständlich eingebracht worden waren. Nun ging es um die große Frage, als Mohammed in diese Stadt kam, wie konnte er die auseinanderstrebenden Stämme vereinigen zu einem Block, zu einer Umma. Er selber kam am Dienstag, den 29. Juni 622, von Mekka nach Quba, einem Vorort von Medina, blieb dort zunächst bis zum Donnerstag und zog dann am Freitag, dem Sonntag oder Feiertag der Moslems, auf einem Kamel reitend in Medina ein. Aber nun kam die große, schwierige Frage, wo sollte er denn wohnen? Bei wem sollte er nun zu Gast sein? Denn wen er bevorzugte, damit hatte er von vornherein eine Ursache zum Streit gelegt. Deshalb überließ er es seinem Kamel, den Platz herauszusuchen, wo er sich niederlassen wollte. Das Kamel zog an Häusern vorbei und hielt hier und hielt dort, bis er sich endlich auf einem leeren Platz niederließ. Diesen Platz kaufte Mohammed von zwei elternlosen Knaben ab und ließ darauf die Zentralmoschee von Medina bauen, die bis heute noch das Zentrum dieser Stadt ausmacht. Das war seine erste Tat. Und seine zweite Tat bestand darin, dass er zwei Hütten bauen ließ für seine zwei Frauen, Sauda und Aisha. Wahrscheinlich war die erste eine Negerin oder eine sehr dunkle Person. Und die zweite war die Tochter Abu Bakrs, die er bei seiner Ankunft in Medina heiratete, im Alter von entweder 9 oder 10 Jahren. Er hatte sich mit ihr schon verlobt, als sie 7- und 8-jährig war. Sie brachte noch eine Puppe mit in die Ehe. Er selber war etwa 50 Jahre alt. Die Zahl seiner Hütten nahm zu mit der Zahl seiner Frauen. Er selber hatte keine eigene Wohnung, sondern wohnte immer abwechselnd bei seinen Frauen ringsum, wobei ganz genau beachtet wurde, dass er bei keiner länger wohnte als bei den anderen. Je mehr Frauen, desto mehr Häuser, denn jede hatte das gleiche Recht an ihm. Die islamische Flüchtlingsgemeinde in Mekka setzte sich zunächst aus etwas mehr als 100 Männern mit ihren Familien zusammen, die aus Mekka mit Mohammed geflohen oder ausgewandert waren. Nur wenige von ihnen hatten etwas Geld flüssig machen können und waren dadurch in der Lage, Land zu pachten. Die meisten waren ziemlich elend dran, sie waren echte Flüchtlinge. Die Namen der um ihres Glaubens willen Geflohenen sind alle in einer Ehrenliste des Islam gesammelt und werden die Al-Muhajirun genannt. Allerdings, diese Flüchtlinge stellten nicht die Gesamtzahl aller Muslems dar, denn dazu kommen noch die Flüchtlinge, die immer noch in Äthiopien lebten, und eine ganz beachtliche Zahl von Sklaven oder Gefangene, die gezwungenermaßen in Mekka zurückblieben. In Medina selber stammte die Mehrzahl der neu gewonnenen Moslems aus dem Khazraj-Clan, aus den sesshaft gewordenen Beduinen des Khazraj-Stammes, auch einige wenige von den Ausgehörten dazu. Sie waren die Ansar, die halfen, dass Gott den Sieg gewann. Sie waren die Mitarbeiter Gottes und die dem Mohammed zum Siege verhalfen. Sie hatten sich verpflichtet, für Wohnung und Unterhalt der Flüchtlinge zu sorgen. Bald nachdem Mohammed dann angekommen war, traten so gut wie alle arabischen Bewohner Medinas zum Islam über. Es war allerdings mehr eine Unterwerfung unter Mohammed als unter Allah. Mohammed führte zunächst einen geistlichen Brüderbund ein, der allerdings sehr bald von den Bindungen und Gesetzen der Blutsverwandtschaft der Medineser überrundet wurde und einzelne Teile seiner ursprünglichen Ordnung wurden annulliert, wie man in Sure 8, 73, 76 oder Sure 4, 12 bis 15 und 33, 6 lesen konnte. Damit hatte die arabische Sippe die geistliche Einheit des Islams bereits dem Wesen nach gesprengt. Allerdings die Versorgung der Flüchtlinge wurde, je länger es dauerte, desto unzuverlässiger. Enthusiasmus kühlt ja immer schnell ab und es gibt immer mehr persönliche Probleme. Es gibt einen Hass der engen Räume, wenn man sehr eng aufeinander wohnt, zwei Familien in einem oder zwei Raum. Und so wurden die Verhältnisse immer schwieriger und gespannter und die Versorgung der Flüchtlinge mangelhafter. Aber Mohammed versuchte zunächst eine Ordnung zu finden und die erste Form der Umma-Ordnung, der Ordnung der Gemeinschaft, war überraschend liberal und tolerant. Die Bevölkerung setzte sich ja nicht nur aus Muslims zusammen, ein Vorbild für die zukünftige ganze islamische Welt, sondern das waren Flüchtlinge und Helfer und Juden und Heiden, die Fremden. So waren die ersten Stadtverordnungen eigentlich nichts anderes, was man auch sonst wo finden konnte, nämlich den Andersgläubigen wurde nicht die Annahme des Islams aufgezwungen, denn die Stadtgemeinschaft formte sich zuerst aus verschiedenen Religionen. Der Islam zeigte sich, als er noch schwach war, tolerant. Das wird auch heute noch in allen Situationen, wo der Islam sich nicht als Macht erweisen kann, als tolerant dargestellt, denn er hat das Recht, sich darauf zu beziehen, weil Mohammed sich auch im Anfang tolerant gezeigt hatte. Die Integrationsfigur war Mohammed allein, der Gesandte Allah, der Stellvertreter und sein Repräsentant. An seiner Autorität und an seinem Geschick hing die Zukunft des Islamstaates. Allerdings, seine Gläubigen hatten Sonderrechte und Sonderpflichten. Untereinander waren sie sich völlig gleichgestellt und hatten sich gegenseitig auch dem Kleinsten unbedingt Hilfe und Schutz zu gewähren. Das Prinzip der Sippe war auf den Islam umgelegt worden. Dieses Prinzip gilt auch heute noch im Alltag in einem christlichen Land, wo die Minderheit der Christen oder des Islams noch nicht dominiert. Da kann es sein, dass ein Muslim schreit, Hilfe, Hilfe, die Christen tun mir Unrecht, worauf auf der Straße, aus den Autos heraus, die Autos stoppen, die Leute zusammenrennen und ihrem Kollegen, dem Muslim, helfen. Diese Schutzpflicht auch dem Kleinsten und Verachteten gegenüber ist nach wie vor eines der Grundprinzipien des Islams. Ob er Recht hat oder nicht Recht, ist keine Frage. Die Sippe hat immer Recht, die Umma hat immer Recht, ihm muss geholfen werden. So hatte Mohammed seine religiösen Ziele vorläufig in den Hintergrund gestellt, um zuerst eine politische Einheit und Machtbasis zu schaffen. Die Annahme des Islams wurde erst später aus einer Position der Stärke heraus verlangt und erzwungen. Islam heißt eben nicht nur Hingabe, sondern auch Unterwerfung. Aber es heißt nicht nur Unterwerfung, sondern auch Hingabe. Nun kam bei Mohammed das große Wagnis, sein Versuch, sich an die Juden anzunähern und mit ihnen eine Einheit in Medina zu bilden. Ursprünglich hatte Mohammed an die Übereinstimmung der Buchreligionen geglaubt, Sure 259 oder Sure 2285, wo es heißt, alle früheren Propheten kamen von Gott, zwischen ihnen gibt es keinen Unterschied. Die Muslimgläubigen, die Juden, die Christen und die Sabäer sind vor Gott alle anerkannt und sie werden ihren Lohn bekommen. Er hatte das bekannt, dass hier eine Art von Gleichberechtigung als Buchbesitzer bestehen sollte. Und so versuchte er in diesem Geist die Judenstämme für sich zu gewinnen und nahm vieles von ihren Ordnungen und Gedanken in den Islam auf. Er bezeichnete die Juden als das auserwählte Volk, als das bevorzugte und begnadigte Volk, als das Bundesvolk. Das steht bitte im Koran in den Suren 283, 512 und 70. 2,44 oder 48. Oder ein Vers heißt sogar, Israel tretet ein in das verheißene Land, das euch verschrieben ist. 5,21. Ein Satz, den natürlich die Israelis jetzt laufend über die Sender in die arabischen Länder hineinposaunen, als Stimme Allahs an die Muslims in Klammer. Ich möchte keine politische Beeinflussung machen. Alle Juden und Muslims beteten 16 Monate lang in Richtung Al-Aqsa-Moschee, Jerusalem. Das war die erste der zwei Gebetsrichtungen. Die Himmelsreise Mohammeds wurde von der Al-Aqsa aus angenommen. Und so war Mohammed derjenige, der vom Tempelplatz aus sozusagen in den Himmel fuhr. Er tat alles, um es den Juden schmackhaft zu machen, dass er der Prophet war, der nichts Neues brachte, sondern nur dasselbe, was sie hatten in der arabischen Sprache. Er führte das dreimalige öffentliche Beten in Medina als gemeinsamen Akt ein. In Mekka hatten sie ja nicht öffentlich beten können, dort war es verboten, auch gab es dort nur bis dahin zwei Gebete, das Morgen- und Abendgebet. Das Mittagsgebet kam erst in Medina dazu, auch ein Abbild von den Juden, dass er wie die Juden beten würde. Dazu kam die Fastenordnung am Ashura, dem großen Versöhnungstag, am 10. Tischrin. Und vor allem Abraham galt als die Integrationsfigur für die beiden Religionen. Er ist unser gemeinsamer Vater. Das stand jetzt am vergangenen Samstag im Gemeindeblatt von Stuttgart auch als die Basis für die Diskussion. Man muss sich das überlegen. Diesen alten Schinken holen die jetzt im Augenblick in Württemberg und in der ganzen Welt wieder heraus. Dabei hat Mohammed den Schinken schon längst weggeworfen, aber die hinken immer noch hinterdrein. Der Islam galt als die Religion Abrahams. Er ist unser aller Vater. Über 100 Verse im Koran sprechen von Abraham als dem Gottsucher, als dem Muslim, als dem Freund Gottes, Khalil Allah, dem Propheten, dem Vorbeter, dem Imam. Wir werden eine besondere Stunde über Abraham im Koran bekommen, weil das in der Zukunft im Gespräch der Weltreligionen eine entscheidende Rolle spielen wird. Abraham wird uns noch viel mehr beschäftigen, als uns lieb ist. Gar nicht mit dem Islam, sondern mit unserer evangelischen und katholischen Kirche. Übrigens, 75% des Korans sind Texte aus dem Alten Testament, aus der Tora genommen, verdreht, verändert, aber haben ihre Wurzeln dort, sodass er versucht hatte, koste es was, es wolle die Juden zu umarmen, dass sie endlich doch bloß sagten, jawohl, du bist ein Prophet. Aber dann kam's. Das Schlimmste, was hätte kommen können, der jüdische Spott und die jüdische Kritik über die offensichtlichen Irrtümer Mohammeds. Und dieser Spott und die Kritik brannten tiefer als das Salz in einer offenen Wunde. Mohammed hatte offensichtlich, wie viele Araber, keinen Zeitbegriff. Jakob galt bei ihm als der Sohn Abrahams und als der Bruder Isaaks. Sure 28, Vers 38. Haman war ein Zeitgenosse Moses und des Pharaos, und Maria, die Mutter Jesu, galt als Schwester Moses Miriam. Er hatte also keinen Zeitbegriff, ob 1000 Jahre dazwischen lagen oder nicht, er brachte sie alle zusammen. Er konnte natürlich auch nicht lesen und schon gar nicht Hebräisch, er war auf mündliche Überlieferungen angewiesen, und die bekam er nur bruchstückhaft, vielleicht auch bewusst verdreht, um ihn reinzulegen. Niemand weiß es. Die Juden verwickelten ihn in Fach- und Streitfragen über die Tora und freuten sich königlich, wenn sie ihn in seiner Unwissenheit hereinlegen konnten. Sie machten sich lustig über seinen Anspruch auf Prophetie. Und damit stand seine Autorität, Ehre, Amt, Sendung, Gesetz, Politik und Macht auf dem Spiel. Sie freuten sich, wenn Mohammed Unglück hatte, Sure 316. Sie spotteten sogar über den Allah Mohammeds als Mohammed sie aufgefordert hatte, seine Waffenkäufe zu finanzieren mit Krediten. Dort steht: Wahrlich, Allah ist arm, aber wir, die Juden, reich. Sure 317. Mohammed aber konnte keinen Irrtum eingestehen, denn wenn er irgendwie zugeben würde, dass eine seiner Offenbarungen falsch gewesen wäre, dann wäre er ein Lügenprophet und seine Autorität als Staatsmann wäre gefallen. Auch die Christen verschlossen sich in zunehmendem Maße seinen Ansprüchen, besonders der Auslegung des Parakleten. Mohammed sagte: Im Neuen Testament ist prophezeit, dass der Tröster kommen würde. Ich bin euer Tröster. Ich bin der Paraklet. Und die Christen sagten bloß: Was für einer. So kam es zu einer Abwendung Mohammeds von den Juden, eine wachsende prinzipielle Feindschaft. Die reichen Angesehenen, die Herrenklasse, die führende Gesellschaft von Medina hatte ihn abgelehnt. So steht in Sure 214: Juden und Christen werden keinen Gefallen an dir finden, bevor du ihnen folgst und ihre Prinzipien annimmst. Oder was schon Bruder Dröger heute Morgen sagte, bloß jetzt im Gesamtzusammenhang: Du wirst gewiss unter allen Menschen die Juden als deine größten oder schärfsten Feinde finden. Und du wirst gewiss die freundlichsten und den muslimischen Gläubigen am nahestehendsten diejenigen finden, die sich Nazarener nennen, denn von ihnen kommen Pfarrer und Mönche. Wahrlich, sie sind nicht hochmütig. Diese eigenartige Formulierung, die das ganze Thema der Nahostkriege mitbestimmt, steht in Sure 5, 85. Du wirst gewiss unter allen Menschen die Juden als deine größten Feinde finden. Das ist ein Thema für alle Moslems in allen Zeiten, ist zwar nicht immer durchgeführt worden, aber ist unterschwellig da. Mehr als das, Mohammed sah sich als Richter zwischen Juden und Christen. In Sure 207 steht: Die Juden sagen, die Christen besitzen und können nichts. Und die Christen sagen auch, die Juden besitzen und können nichts. Allah wird sie am Tage der Auferstehung richten wegen ihrer Uneinigkeit. Sure 207. Nun aber wurde er immer mehr dahin geführt, dass er seine eigene Offenbarung als richtig darstellte und alle Abweichungen von seinen Offenbarungen in der Tora und dem Evangelium als Fälschung. Diese entscheidenden Formulierungen machen uns kolossal zu schaffen. Sure 234. Wisst ihr, die Juden, über die Geschichte der Väter besser Bescheid als Allah? Wer ist ungerechter als der, der von Gott ein Zeugnis hat und es verbirgt? Gott wird nicht achtlos bleiben über eurem Tun. 234. Und in Sure 275 steht: Ein Teil von ihnen verdrehte das Wort Allahs, setzte die Buchstaben anders. Der gleiche Gedanke kommt noch einmal in Sure 4, 46 und 5, 41. Oder eine Drohung, Sure 2, 75: Wehe denen, die mit ihren eigenen Händen ein Buch schreiben und nachher sagen, es sei von Gott. Es wurde dann immer schärfer in Sure 3, 64: Ihr Schriftbesitzer, warum wollt ihr die Wahrheit mit Lüge einhüllen und die Wahrheit verbergen, obwohl ihr sie kennt? 254. Wer die Offenbarung Allahs verbirgt, wird von Allah verflucht. Und in dem Sinne geht es weiter, Sure 5, 16. Nachdem sie, die Juden, ihren Bund mit Allah gebrochen haben, verfluchten wir sie und verhärteten ihre Herzen, denn sie haben das Wort von seinen Plätzen verschoben und einen Teil von dem vergessen, was ihnen mitgeteilt worden ist. Du wirst bei ihnen immer Verrat finden. Er hat also hier seinen Nachfolgern gesagt, verlasst euch nie auf eine Abmachung mit den Juden oder Israelis. Sie werden euch immer verraten und immer alles umdrehen und selbst einen Bund, den sie mit euch geschlossen haben, nachher anders ausdeuten. Das steht im Koran. Auch den Christen steht in 5,14, auch den Christen haben wir einen Bund gestiftet, aber sie vergaßen einen Teil des Geoffenbarten. Deshalb haben wir Feindschaft und Hass zwischen ihnen, den Christen, gestiftet bis zum Auferstehungstag. Das heißt, was Bruder Tröger sagte, er wurde sehr genau orientiert, wie die Christen sich gegenseitig bekämpften und sagten, das ist die Wahrheit und jenes die Wahrheit. Er sagte, das kommt daher, weil sie einen Teil der ihnen gegebenen Offenbarung vergessen hätten. So galt die Offenbarung Allahs an Juden und Christen für Mohammed in zunehmendem Maße als unvollkommen, mangelhaft und gefälscht. Und er glaubte, dass seine eigene Offenbarung die Lücken schließen und die Erkenntnis Allahs vollenden würde. Sure 4, 45 bis 47 und 5, 48. Diese Periode bezeichnet die aufkeimende Erkenntnis der Unvereinbarkeit der drei Religionen. Die Dialogisten in Deutschland meinen genau das umgekehrt. Mohammed hat das schon längst erlitten und begriffen, das geht nicht. Es sei denn, man würde bewusst entscheidende Wahrheitsinhalte fälschen. So wurden nun die Zornschalen Mohammeds vorbereitet, die er mit Hass, Verfluchung, Feindschaft und Verhärtung in zunehmendem Maße über seine Feinde ausgoss. Er hatte einen Zwei-Fronten-Krieg zu starten gegen die Mekkaner und gegen die Juden. Aber der Hass gegen die Juden saß tiefer als der Hass gegen die Mekkaner. Aus diesen Erkenntnissen hat Mohammed die Konsequenzen gezogen und sich vom Judentum und Christentum abgewandt, aber erst in Medina, nicht in Mekka, und eine eigene Nationalreligion, den Islam, geschaffen. Wir kommen nun in die Situation der Selbstfindung des Islams hinein. Das bedeutet, dass er sich erst nach einer großen Enttäuschung und nach bitterem innerem Leiden und vielen Kämpfen gezwungen sah, sich von denen zu lösen, wo er meinte, sie seien mit ihm eines Glaubens. Es kam die große Änderung, dass sie nicht mehr sich nach Jerusalem verneigten, sondern nach Mekka. Die neue Qibla, die neue Gebetsrichtung, wird in Sure 236 bis 145, ein sehr langer Text, dargestellt. Einen Monat vor der Badr-Schlacht oder vielleicht zwei Monate vor der Badr-Schlacht eingeführt. Er sagte, jeder hat seine eigene Richtung. Er hat also auch damals noch Toleranz gegenüber anderen Religionen geübt. Woher du auch kommst, wende dein Gesicht in die Richtung des geweihten Hauses. Wir setzen die Qibla, die Gebetsrichtung, als Unterscheidungsmerkmal zwischen den verschiedenen Religionen ein. Und so kam es nun auch zu einem Wechsel im Verständnis Abrahams. Abraham wurde auf Mekka konzentriert. War er bisher der Mann, der allen gemeinsam war, der Vater aller monotheistischen Religionen, so wurde er jetzt immer mehr als Stammvater des Islams herausgestellt. Und so wurde in Sure 3, 58 bis 60 gesagt, Gesetz und Evangelium sind später nach der reinen Uroffenbarung an Abraham gekommen. Abraham und Ismael gelten nicht mehr als Juden oder Christen im Islam, sondern als Moslems. Sure 234. Ismael und Abraham bauten die Kaaba und weihten sie Gott und reinigten das Haus zu einem Versammlungsort Zuflucht und Bergungsort, zu einem Bethaus, wo die Gläubigen drumherum gehen, es umziehen, vor ihm sitzen, knien und anbeten. Darüber gibt es viele Texte im Koran, 218, 129, 126, 424, 612 und vieles andere. Oder Mohammed sagte, folgt der Religionsgemeinschaft eures Vaters Abraham. Er hat euch schon zuvor Moslems genannt. Und hier kommt auch die Auslegung des Moria-Opfers. Abraham hätte opfern sollen, aber eben nicht seinen Sohn Isaac, sondern Ismail, damit die Segenslinie nicht auf Israel, auf die Juden, sondern auf die Araber und die Moslems kommen sollte. So tief reichen die Differenzen und die Schwierigkeiten. Dazu kam nun die Ordnung des Ramadan. Fasten soll nicht mehr nur 24 Stunden geübt werden, wie bei den Juden, sondern einen Mondmonat lang, solange die Sonne scheint, tagsüber. Dieses Fasten wird in Sure 279 bis 183 befohlen, aber bei Nacht können sie essen, trinken und genießen, so viel sie wollen. Dieses Fasten soll eine Erinnerung sein an das Herabkommen der muslimischen Offenbarung. Man weiß nicht genau, woher Mohammed die Idee dieses langen Fastens hat, da es nicht jüdisch ist. Immer einige Islamisten meinen, dass es von den Mondanbetern aus dem Südjemen gekommen sei. Der Freitag selber war schon vor der Trennung von den Juden der Versammlungstag der Moslems, Sure 62, Vers 9 bis 12. Arbeit ist an diesem Tag nach dem Gesetz in jeder Form erlaubt, nur während der Gebetszeit ist Ruhe geboten. So kann man sagen, die Ablehnung durch die Schriftbesitzer zwang Mohammed zur Selbstfindung. Er wandte sich bewusst vom Alten und Neuen Testament ab und schuf eine eigene Religion. Das gibt die eigenartige Tatsache, dass sie im Koran Worte finden, die den Muslim zwingen, das Evangelium und den Koran anzunehmen, Worte aus der ersten Zeit, als er versuchte, die Juden und die Moslems zu gewinnen. Aber sie finden genauso Worte, die diese ersten Worte aufheben und sozusagen sie in Frage stellen, weil er sagt, sie sind gefälscht, sie haben es verdreht. Sie haben also im Koran beides, die Zuneigung zu Christen und Juden und den Hass und die Ablehnung. Sie finden nicht nur eines, sie finden immer beides. Und da kann man eben immer zur rechten Zeit das benutzen, was einem gerade ins Konzept passt. Ich meine jetzt nicht bei der Mission, sondern die Moslems in ihrer Begegnung. Wir kommen zum zweiten Teil des Lebens Mohammeds in Medina, seine große Wendung nach Mekka. Der heilige Krieg gegen Mekka wurde immer dringender. Warum? Ganz einfach, die Armut der Flüchtlinge zwang ihn dazu. Sie hatten keine Einnahmequelle, keine Arbeit und die Blutsbrüderschaft war mangelhaft. Hunger treibt die Leute, wenn es sein muss, zum Stehlen. Soziale Probleme wurden zu einer Gefahr für den Islam. Dazu keimte in seinem Herzen und in vielen anderen Herzen der Hass gegen diejenigen, die ihn vertrieben haben, ein zutiefst verletztes Ehrgefühl und auch noch einen Hass auf die Pfeffersäcke, die es ihm nicht erlaubten, die Wallfahrt durchzuführen. Ja, man muss es noch mehr verstehen. Der Araber hat ein tiefes Rechtsverständnis. Ihr Eigentum war dort, deshalb würde Raub, Überfall und Beute für sie gar nicht so ungesetzlich vorkommen. Aber Nun kommt das Gegenstück zu diesem Rechtsdenken. Die Emigranten und die Medineser lehnten den sogenannten Heiligen Krieg einstimmig radikal ab und haben Mohammed nicht Gefolgschaft geleistet. Erstens, es galt ein altarabisches Gesetz, dass es zwischen Blutsverwandten und Angehörigen einer und derselben Sippe keine Kämpfe geben durfte. Da hatte jeder Hemmungen. Das war eine Schande, ein Schandgefühl, wenn sie gegen ihre eigenen Verwandten kämpfen würden. Ein Krieg wäre eine perfide Selbstbeschmutzung gewesen und eine Tötung des Gewissens. Die Sippenbande waren stärker noch als die Religionsbindungen. Zweitens, der Landesfriedensbruch war ihnen allen eine große Gefahr. Die medinesischen Moslems wollten nicht. Sie wussten, wenn wir jetzt anfangen, gegen Mekka zu kämpfen, gibt es einen ewigen Krieg zwischen zwei Städten. Überfälle, Hinterhalte, Unsicherheit im Verkehr, der Handel stoppt. Ein wirtschaftlicher Niedergang wäre die Folge. Teure Waffenkäufe würden kommen. Und die neuen Muslems waren eigentlich im Anfang von Mekka her mehr religiös eingestellt, auf Leiden programmiert. Auch hatten sie ganz real Angst vor dem Tod. Sie sagten, Sure 4, 73 bis 80, Allah hat uns nicht zum Heiligen Krieg vorherbestimmt. Sie wollten nicht und stemmten sich mit aller Kraft ihres Herzens gegen solche Überfälle. Und nun kam dieses gewaltige Ringen Mohammeds mit seiner Gemeinde. Er hat den Heiligen Krieg legalisiert. Er hat die Gewissen überwunden. Er hat eine Gehirnwäsche durchgeführt, bis sie zu dem, was ihr Gewissen ihnen verbot, ja sagte. Erstens, er hat die gläubigen Flüchtlinge bevollmächtigt, eine Rechtssühne durchzuführen im Kampf, denn sie haben Unrecht erlitten, weil sie ohne Schuld nur um ihres Glaubens willen vertrieben worden sind. Khomeini nimmt im Augenblick solche Sätze auf und sagt, es ist besser Unrecht tun als Unrecht leiden. Ein Grundsatz im Islam. Es ist besser Unrecht tun als Unrecht leiden. Sure 22, 39, 287, 394, 59, 68, 9. Zweitens, später stellte Mohammed den Kampf, den Heiligen Krieg, als Notwehr dar. 286, bekämpft auf dem Wege Allahs, die euch bekämpfen. Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Die Unterstellung der Notwehr und des verbalen oder wirtschaftlichen Angegriffenseins war aber eine spezielle Begabung Mohammeds und der Araber. Es wird nie schwierig sein zu beweisen, dass der andere sie mit Worten oder Gedanken oder wirtschaftlich angegriffen hat. Deshalb ist der Grund zur Notwehr leicht zu schaffen. Und das dritte Moment war, Mohammed sagte, das Haus Abrahams muss aus den Händen der Ungläubigen befreit werden. Die neue Gebetsrichtung, das Heiligtum in Mekka, ist in den Händen der Heiden, die den wahren Gläubigen den Zutritt verwehren. So wurde die Abrahams-Legende als Mittel zum Zweck gebraucht, das alle zum Heiligen Krieg trieb. Das Haus Abrahams muss aus den Händen der Ungläubigen befreit werden. 8,34, 22, 25, 48, 25. Nachdem er so die legale Voraussetzung für ein Umdenken geschaffen hatte, kam es zu einer systematischen Einpaukung und Erziehung zum Religionskrieg. Es ging um die Überwindung des natürlichen Gewissens, um den Bruch mit der Sitte und dem Anstand, das sind Hauptthemen in den Lehren Mohammeds in Medina. Es ging um eine Erziehung zum Raub, um Hinterhälte zu legen, List anzuwenden, Mord im Namen Allahs mit gutem Gewissen durchzuführen. Dafür winkten Reichtum, Macht und Ehre allen, die sich in die Kämpfe für Allah einsetzten. Mehr als 16 Mal steht der Befehl zum Kämpfen und Töten im Koran. Ein glatter Gegensatz zu den Worten der Bergpredigt. Der heilige Krieg wurde zum Motor des Islams in allen Zeiten. Sure 4, 79 und 86, 212. Dort steht, der Kampf, das Töten ist euch vorgeschrieben, vorherbestimmt, aber er ist euch zuwider. Jesus hatte seine 70 Jünger nicht ausgesandt zum Kämpfen, damit sie Reichtum und Macht heimbringen sollten, sondern zum Selbstopfer dienen und heilen, den Armen und die Selbstverleugnung zu üben. Allerdings muss erkannt werden, da Mohammed den Weg des Staates, der Staatsmacht ging, hatte die wirtschaftliche Lage seiner Flüchtlinge und sein Rachewille gegen die Mekkaner ihn gezwungen, dass er den Islam jetzt zu einer kriegerischen Religion umformte. In seiner Zeit als Prophet in Mekka hatte das Thema noch Glauben, Leiden und Dulden geheißen, aber in Medina ging es um Politik, Macht und Rache. Und nun geht es um eine Darstellung der heiligen Kriege, um die Eskalation der heiligen Kriege, um die Praxis, zunächst bis zur Badr-Schlacht. Es ging gar nicht so einfach mit den Überfällen. Die ersten 5 Kriege, die er durchführen wollte, waren glatte Fehlschläge. Zunächst waren die Mekkaner so schlau und haben Mohammed nicht den Gefallen getan und ihn angegriffen. Sie haben ihm keinen Vorwand geliefert, dass er sich verteidigen konnte. Dann hatte er einen seiner Onkels, Hamse, mit 30 Emigranten zu einem Raubzug gegen eine Mekka-Karawane geschickt. Aber es kam nicht zum Kampf, denn einer von den Mekkanern war so begabt, dass er in Liedform, in Gedichtform, ihn zur Versöhnung bewegen konnte. Und sie umarmten sich und zogen wieder weiter. Der nächste Streiftrupp schoss einige Pfeile ab, aber trennte sich ohne Handgemenge. Eine andere Expedition konnte die vorübergezogene Karawane nicht mehr einholen, sie war zu schnell. Nun zog Mohammed selbst mit einer Gruppe aus, aber sie trafen nicht auf den Feind. Es ging gar nicht so leicht, diese Razzien durchzuführen. Nun hat Mohammed allerdings etwas getan, was die Araber im Innersten aufwühlte. Er hatte systematisch einen Überfall vorbereitet auf der Basis eines völkerrechtlichen Bruches, nämlich einen Überfall durchführen lassen in dem gebannten Monat Regab. Das zeigte von seiner Schlauheit und Skrupellosigkeit. Der Zweck heiligte bei ihm die Mittel. Er hat sich systematisch zum Räuber entwickelt. Und zwar geschah das so: Er gab einen Geheimbrief dem Leiter der Expedition Abdallah mit, den er erst nach 2 Tagen öffnen durfte. Und darin stand, er soll in dem heiligen Monat mit seinen 8 Begleitern einen Überfall durchführen. Aber jeder hätte die Freiheit, von dem Kampf zurückzutreten, weil es eine ehrenrührige Handlung sei. Und so haben tatsächlich 2 sich nicht am Kampf beteiligt. Es waren dann nur noch 7 mit dem Leiter. Sie haben einen plötzlichen Überfall auf eine unbewaffnete Mekka-Karawane durchgeführt. Es kämpften dort 7 Muslims gegen 4 Mekkaner. Ein Mekkaner wurde getötet, 2 gefangen, einer floh. Sie brachten reiche Beute, Handelsgüter und Gefangene mit nach Hause. Aber nun, als sie ankamen in Medina, gab es einen Sturm, einen Auflauf, eine Revolution. Ganz Medina stellte sich gegen Mohammed. Und die Juden geißelten mit beißendem Spott dieses Religionsverbrechen. Mohammed wurde so weit getrieben, dass er sich von seinen eigenen Abgesandten distanzieren musste. Aber Mohammed kannte seine Araber. Er wusste, wie er sie kriegte. Er verbot die Verteilung der Beute und ließ die Karawane beladen abseits stehen. Der Anblick der Güte veränderte die Gemüter. So konnte Mohammed wenig später eine Absolutionssure für die Überfälle seiner Nachfolger sprechen, 2.114. Im heiligen Monat zu kämpfen ist eine große Schuld und Verbrechen. Aber nicht an Allah zu glauben, seine Moschee nicht anzuerkennen, seine Nachfolger vom rechten Glauben abzuhalten und um ihres Glaubens willen zu vertreiben, ist eine größere Sünde. Betörende Glaubensverfolgung ist schlimmer als Totschlag und verlangt Sühne. Damit wurden die Verbrecher Ehrenmänner und die Zögernden getadelt. Mekka aber kaufte alle Gefangenen los, der Rachekrieg kam nicht. Sie waren so schlau wie Mohammed, einer von ihnen. Nachdem also nun dieser Überfall im heiligen Monat möglich geworden war, war die Begeisterung bei den Zögernden immer größer geworden. Und als Mohammed zu einem Überfall für die große Karawane von Gaza nach Mekka aufrief, folgten ihm 83 Emigranten und 231 Medineser auf 70 Kamelen. 314 Mann zogen aus, um diese große Karawane zu überfallen. Die Begehrlichkeit auf Beute und das Recht zum Überfall bei gutem Gewissen mobilisierte alle Gläubigen. Es gab nur ein Handicap. Es war im Monat Ramadan. 4 Tage lang ritten sie und hatten immer Hunger. Und Durst, das ist gar nicht so einfach in der Wüste zu reisen, wenn die Sonne schien. Da erkannte Mohammed, dass das nicht ging und er erklärte den Bruch des Fastens bei Reisen und beim Heiligen Krieg offiziell. Er hat seine eigene Regelung einfach umgedreht, um nun die Überfälle zu ermöglichen. Aber Abu Sufyan, der Leiter der Karawane, der Mekkaner, hatte durch Spione die Absicht Mohammeds erfahren und rechtzeitig den Weg seiner Karawane geändert und Boten nach Mekka gesandt, um ein Ersatzheer auszuschicken. Und so setzte sich langsam eine Entsatzgruppe mit 950 Mann und 700 Kamelen und 100 Reitern aus Mekka in Bewegung. Da baute sich die erste echte Auseinandersetzung auf. Und die Mekkaner waren bereits an dem Platz von Badr bei den Brunnen, als das Korps Mohammeds eintraf. Das gab einen gewaltigen Schock. Aber Mohammed hatte blitzartige Erkenntnis, jetzt oder nie, Sieg oder Niederlage des Islams. Er feuerte seine Anhänger an. Paradies für die Kämpfer und die Hölle für die Feiglinge. Und bückte sich, nahm Staub und schleuderte den Staub gegen die Mekkaner. So werden die Geister in meiner Hand über sie herfallen. Zuvor hatte er alle Brunnen, die dort in der Gegend waren, zuschütten lassen. Außer dem einen, wo seine eigene Gruppe lagerte. Es kam zu Zweikämpfen. Beide Mekkaner haben in den Zweikämpfen ihr Leben lassen müssen. Ein böses Omen, eine Depression beim Feind. Und so kam es zu einer Totalniederlage der Mekkaner. Über 44 tote Mekkaner lagen auf dem Feld nach der Flucht der übrigen. Auch sein unversöhnlicher Gegner Abu Rahl war darunter. Er ließ die Toten alle in die letzte Zisterne werfen und rief ihnen fluchend im Hass nach: Nun sind Allahs Gerichte über euch in Erfüllung gegangen. Viele Gefangene wurden mitgeführt, aber gut behandelt, außer zweien, die Mohammed aus Rache noch auf dem Weg töten ließ, denn einer war ein Dichter gewesen, der Mohammed in Mekka mit Erfolg verspottet hatte, und nichts ist einem Araber so schwierig zu ertragen wie ein gezielter Spott. Nun kam es zu einem gewaltigen Aufschwung des Islams. Es gab eine ideelle Stärkung des Islams. Sie hatten zwar wenig materielle Beute mitgenommen, aber viel Ruhm. So erklärte Mohammed, dass der Kampf von Badr bei einer dreifachen Übermacht ein Wunder Allahs gewesen sei. Sure 312. Nicht ihr habt die Schlacht gewonnen, sondern 3000 Engel Allahs haben mitgekämpft. Mehr noch, Allah selbst kämpfte mit in Sure 817. Dort heißt es wörtlich, nicht ihr habt sie getötet, Allah hat sie getötet. Du hast nicht auf sie geschossen, Allah hat auf sie geschossen, als dein Pfeil losging. Das war die Generalamnestie bei der Tötung des Feindes im Heiligen Krieg. Man muss verstehen, wenn gestern Abend wieder durchs Radio kam, dass Khomeini Zehntausende in den Irak hineingejagt hatte und Tausende gefallen waren und gefangen genommen wurden. Das geschieht alles unter dem Gesichtspunkt solcher Sätze, dass nicht sie die Aktivisten sind, sondern Allah persönlich die Pfeile und die Kugeln abschießt. Das bedeutete aber auch für ihn eine Bestätigung des Glaubens, seines Glaubens und des Glaubens aller Moslems. Allah ist mit uns, wenn wir kämpfen und vertrauen. Im Gegenteil, erst wenn wir kämpfen und vertrauen, ist er mit uns und wird uns zum Siege helfen. Mohammed hat seine Berufung und seine Autorität durch den Sieg legitimiert. Er war dadurch als der Apostel, der Gesandte Gottes, bestätigt worden. Wer gegen uns ist, ist gegen Allah. Mekka war gedemütigt worden, der Stern Medinas stieg, Mohammed wurde berühmt, die Massen fielen ihm zu, die Beduinen meldeten sich, seine Feinde und Spötter änderten den Ton, seine Stellung hatte sich gefestigt, er war Herr der Stadt durch diesen außenpolitischen Sieg geworden. Nun gab es drei gravierende Folgen dieser Badr-Schlacht. Erstens, es kam zum Loskauf der gefangenen Mekkaner. Es gab Verzweiflung und Klage wegen den Gefangenen in Mekka. Das ist ja schrecklich. Da ist unser Vater, unser Sohn, unser Bruder in den Händen dieses Verrückten, des Besessenen, des Zauberers, des Dichters. Was sollen wir tun? Wie können wir es loskriegen? Er ließ sich 4000 Drachmen für jede einzelne Person zahlen. Sogar sein eigener Schwiegersohn, der Mann der Zainab, Mohammed war sein Schwiegervater, wurde erst nach der Bezahlung begnadigt. Und Al-Abbas, der Stammvater der Abbasiden, sein Onkel, musste auch horrend bezahlen. Mohammed hat also nicht Abstand genommen, die Leute zur Kasse zu bitten. Er brauchte Geld. Und deshalb waren die Gefangenen für ihn die Chance, Geld zu machen. Das war auch der Beginn der unheimlichen Rache und Meuchelmorde an Einzelnen zur Reinwaschung der Ehre Mohammeds. Wenn er sich über jemanden ärgerte, sagte er nur noch, wer verschafft mir Rache an jenem und anderen? Und so waren es hauptsächlich Dichter, Spötter und einflussreiche Gegner, die er systematisch jetzt durch Meuchelmörder, die er bezahlte oder nicht bezahlte, umbringen ließ. Eine Frau Asma, Abu Afaq, ein jüdischer Angesehener, Kab al-Ashraf und viele sind namentlich bekannt, die so systematisch gemordet wurden. Mohammed war zum Räuber geworden, zum Mörder, zum Meuchelmörder. Und das sollte sich besonders darin zeigen, dass er nach seiner Rückkehr von der Badr-Schlacht, er hatte ja eigentlich keine Beute mitgebracht, das war das Ziel, nun die Kainuka-Juden, die Goldschmiede in ihren Fluchtburgen einschloss und eine mehrwöchige Belagerung durchführte, bis sie sich bedingungslos auslieferten. Mohammed sprach über sie das Todesurteil. Aber Abdallah bin Ubaysh beschwor ihn, seine Ehre nicht durch diesen Massenmord zu beflecken, weil die Kasraschiten früher von diesen Kainuka-Juden Hilfe erfahren hatten. Die übrigen Judenstämme hatten über den schadenfroh zugesehen, wie der Mohammed jetzt diesem Judenstamm eine Lektion erteilten. So wurden ihnen alle Besitzungen, Häuser und Gold, abgenommen und sie wurden bettelarm ins Ostjordanland ausgewiesen. Ihre Frauen und Kinder durften sie damals noch behalten. Jetzt hatten seine Emigranten endlich Häuser und Geld. Und jetzt kam ein neues Thema bei seinen Kämpfen auf. Ob Sieg oder Niederlage, die Juden mussten Herd halten bis zur völligen Vernichtung. Und so kam es zu der Eskalation der Heiligen Kriege. Nachdem er nun in diesem Kampf seine Stellung gefestigt hatte, ließ er mehr und mehr Überfälle durchführen. Es gelang ihm, eine Mekka-Karawane zu überfallen, bei der sie Silber und Gold im Werte von 20.000 Drachmen erobern konnten. Daraufhin hat sich die Kriegspartei von Mekka aufgemacht und ein Heer von 3.000 Mann zu einem Rachefeldzug zusammengetrommelt. Und dieser Kampf sollte in die Geschichte eingehen als die Niederlage der Moslems bei Uhud, denn ursprünglich hatten die Moslems die Chance gehabt, auch diesen Krieg zu bekommen, aber das alte Übel der Araber zeigte sich, als sie am Siegen waren, begannen die Sieger sich erst privat ihre Beute zu machen. Jeder versuchte ein Kamel oder einen Gefangenen oder sonst etwas zu erobern, denn was man hat, hat man. Und als dann die Bogenschützen, die letzte Reihe, sah, dass die Vorderen Beute machten, sagten die, ja, die holen sich jetzt ihren Anteil und wir stehen hier und verließen ihre Stellung. Und so hatten die Mekkaner gesehen, dass die Flanke frei wurde und haben ihre Reiterei hineingeschickt, sodass der ursprüngliche Sieg der Moslems in eine Totalniederlage ausartete. Und plötzlich erscholl der Ruf, der Prophet ist tot. Er hatte nur einige Zähne verloren, als von einem Schwert getroffen sein Visier sich nach innen verbogen hatte und in den Mund eingedrungen war. Er konnte sich wieder erheben und in eine Kluft des Berges sich zurückziehen. Nun stoppten die Mekkaner den Kampf sofort. Sie wollten keinen Streit mit Medina haben, sondern sie wollte nur diesen Propheten töten und diese ganze Sekte stoppen. In der Zwischenzeit hatten allerdings die Frauen von Mekka den Leichen der Moslems Nasen und Ohren abgeschnitten und die Hind, die Frau des Abu Sufians, hatte dem toten Hamse, dem Bruder ihres Mannes, die Leber herausgeschnitten und hineingebissen. So groß war der Hass bei ihr geworden. Leider haben damals die Mekkaner die Konsequenz nicht gezogen und verfolgten die Soldaten der geflüchteten Medineser nicht. So kam es zu dem eigenartigen Bild, dass die Sieger triumphierend abzogen und der Besiegte seine Leute sammeln konnten. Mohammed ließ zuerst die 70 gefallenen Moslems begraben und leitete selbst die Trauerfeier. Auch der erste Missionar in Medina, der Flüchtling aus Äthiopien, war unter den Toten. Aber zurückgekommen nach Medina, strafte er die Geflohenen mit schärfsten Worten und Gegeißelten, die Munafiqun, die Unentschiedenen, mit seinen Drohungen und lobten die wenigen Treuen. Er aber musste nun irgendwas tun, um seine Macht wieder zu festigen. So ließ er die Trutzburgen der Nadir-Juden belagern. Die Anklage lautete auf Konspiration. Ihr trotzt Allah und seinem Gesandten. Ihr wollt mich töten lassen. Ob das wahr ist oder nicht, ist eine zweite Frage. Sie hatten nach einigen Wochen Belagerung kein Wasser mehr und mussten ihre Burgen übergeben und wurden gezwungen, zur Khaybar-Oase oder nach Syrien auszuwandern. Waffen, Silber und Gold blieben als reiche Beute für die Moslems zurück. Der Stern Mohammed stieg wieder, trotz seiner Niederlage. Und so hat Mohammed weitergemacht mit den Kämpfen gegen die Mekkaner und neue Karawanen überfallen. Die Juden, die geflohen waren, hetzten natürlich die Mekkaner auf und sagten, wie könnt ihr sowas zulassen? Sie hofften, die Mekkaner würden Medina besiegen und so sie, die Juden, wieder zurückkehren in ihre Häuser. So kam es im Laufe der Zeit im Jahre 5 nach der Hischra zur Ausrüstung eines großen Heeres von 10.000 Mann. Mehrere Beduinenstämme hatten sich angeschlossen und man hatte ihnen den Reichtum der Stadt Medina als Beute versprochen. Das gab einen Schock. Das gab einen Schock in Medina, als ein solches Riesenheer langsam aber sicher herankam. Es kam zu einer Belagerung vom Juni 626 bis Mai 627. Aber Mohammed hatte vorher an den unbefestigten Teilen der Stadt noch einen tiefen Graben ausheben lassen und so waren die anrückenden Truppen nicht in der Lage, in die Stadt einzurücken, sondern sagten, es ist ganz einfach, wir belagern sie, bis sie sich übergeben. Und in dem Augenblick, als sie sich niederließen, hatten sie den Krieg schon verloren. Denn Mohammed kannte ja die alle, die da draußen waren, wussten ihre Hobbys und ihre Gedanken und er fing nun an, die Reihen der Belagernden zu sprengen durch Diplomatie. Ganz einfach, er schande ihnen Geschenke, aber nicht allen, immer nur einem. Und Sonderbotschaften, worauf der andere sagte, warum kriegt er ein Geschenk? Wird er mit ihm etwa konspirieren? Oder warum kriegt er einen Boden? Und so gelang es Mohammed, als der Eingeschlossenen die Reihen der ihn Einschließenden zu erschüttern und zu teilen. Und vollends, als dann ein Orkan kam und die Zelte der Belagernden wegriss und die plötzlich bloß noch die Sterne über sich saßen, hieß es, der Wind, der Geist, Riech, Ruch, kam und hat sich mit Mohammed verbunden. Wer will gegen den kämpfen, dem Wind und Wetter gehorsam sind? Und sie zogen ab, ohne Kampf. Einfach, weil sie Angst bekamen vor der Macht Mohammeds. Es gab nur 6 Tote Mekkaner, 6 Tote Moslems und 3 Mekkaner in dem ganzen Kampf. Die Sure 33, 9 bis 10 und 12 und 26 erzählt Einzelheiten aus diesem Kampf. Nun aber kam es zu einer notvollen Situation. Die Quraysha-Juden wussten, wenn jetzt Mohammed gewinnt, sind wir dran. Deshalb hatten sie mit den Belagernden konspiriert. Und Mohammed hat das erfahren, dass die Juden systematisch Verrat übten. Deshalb ging er nach dem Abzug der Feinde sofort daran, die letzten Juden in Medina zu belagern. Sie ergaben sich nach einigen Wochen in der Hoffnung, dasselbe Schicksal wie ihre jüdischen Nachbarn zuvor zu erleiden. Aber Mohammed überließ das Urteil einem Sterbenden aus Sitten, der ihm treu ergeben war. Der sagte, alle Juden sollen getötet werden, aber alle Frauen und Kinder als Sklaven verkauft werden. Worauf Mohammed rief, das ist Allahs eigenes Urteil aus dem 7. Himmel. Einen ganzen Tag lang dauerten die Hinrichtungen, wobei die Köpfe einzeln abgehackt wurden. Fast alle Juden zeigten eine seelische Größe, nur einer trat zum Islam über. Das war das erste jüdische Massengrab in der islamischen Geschichte, das in Medina geschaufelt wurde. Die jüdischen Frauen und Kinder wurden als Sklaven gekauft. Mohammed wollte eine der Witwen heiraten, aber sie weigerte sich, seine Frau zu werden und zog es vor, seine Sklavin zu bleiben, ohne die Rechte einer Frau zu haben. Das war Raihana. Nach diesen Ereignissen hat Mohammed seine Beduinenzüge, seine Karawanen belästigen und die Meuchelmorde noch mehr ausgedehnt. Er konnte jetzt seine Umma mit Gewalt befestigen. Es gab keine Gegengruppen mehr, weder geistig noch finanziell. Nun begann in Mekka der Gedanke, warum sollen wir gegen den kämpfen, mit dem die Geister im Bunde stehen? Lasst uns doch Frieden schließen. Aber die Kriegspartei war noch so stark, dass er es nicht wagte, dass die andere Gruppe es nicht wagte. Und so war eine gespaltene Situation in Mekka aufgekommen. Da hatte Mohammed einen Traum, dass ihm der Schlüssel zur Kaaba übergeben wurde. Prophetische Begeisterung erfüllte ihn und er trieb seine Leute zu einem außerordentlichen Pilgerzug ohne Waffen, nur mit Kurzschwertern. 700 Emigranten schlossen sich ihm an, samt den Medinesern, und er rückte aus, um nun friedlich nach Mekka einzuziehen. Aber die Kriegspartei in Mekka und die Racheverpflichteten machten einen Aufstand gegen diese Pilgerfahrt Mohammeds und sandten Truppen aus, um genau zu sehen, wo die 700 Moslems hingingen. Khalid ritt mit den Reitern los. Als Mohammed das hörte, dass die Reiter unterwegs waren, wich er ins Felsengebiet nach Hudaybiyah aus und sandte Boote nach Mekka und bot ein Übereinkommen an. Wir sind bereit, mit den Karawanen belästigen aufzuhören, falls ihr es uns erlaubt, die Kaaba zu besuchen. Das dauerte lange. Boten gingen hin und her. Usman kam lange nicht zurück. Die Gerüchte von seinem Tod bewegten Mohammed und seine Leute. Da fragte und verlangte er von ihnen, ihm zu schwören, dass sie bis zum letzten Blutstropfen kämpften. Er hat sie in Ekstase gebracht und in Begeisterung nach Sure 48, Vers 10 und 18, dass sie sagten, wir sind bereit, die Feinde mit unseren Händen zu erwürgen. Aber dann kamen neue Friedensvorschläge. Die Mekkaner sagten, okay, dieses Jahr sollst du keine Wallfahrt machen, aber dafür nächstes Jahr. Das war die Ehrenrettung für Mekka. Und Mohammed griff zu, zum Entsetzen seiner Freunde. Er ließ einen schriftlichen Vertrag aufsetzen, ein 10-jähriger Waffenstillstand, Auslieferung der Überläufe von Mekkas, die Moslems geworden waren, wenn sie noch nicht volljährig waren, und dass die Mekkaner im kommenden Jahr ihre Stadt verlassen würden und räumen, wenn die Moslems zur Pilgerfahrt einzogen. Das gab einen Zorn bei den Nachfolgern Mohammeds. Wir haben dir geschworen, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen, und du unterschreibst mit ihnen ein Papier und bist einfach bereit, zurückzugehen. Du bist ein Verräter, worauf Mohammed zu ihnen sagte, schlachtet die Lämmer und schlachtet die Kamele. Seine Leute weigerten sich, denn sie wussten ganz genau, dass man erst die Haare schneiden musste und dann die Opfer schlachten. Daraufhin ließ Mohammed sich selber die Haare schneiden, und dann setzte er seine Leute hin und ließ ihnen die Haare schneiden. Und anscheinend ist das so, wenn man sich die Haare schneiden lässt, beruhigt man sich. Und die, die in der Ekstase waren, wurden immer ruhiger. Und dann wurden die Opfer geschlachtet. Und zum Schluss begriffen sie, dass er einen diplomatischen Sieg ersten Ranges errungen hatte. Er hatte seine Feinde gezwungen, ihn anzuerkennen durch einen schriftlichen Vertrag, dass er legal einziehen konnte in einem Jahr. Was also zuerst aussah als ein Nachgeben und eine Niederlage, war ein großer arabischer, islamischer Sieg. Nun musste er aber doch seinen Freunden noch etwas bieten. Er hatte ja nun ihnen nichts Konkretes in die Hände gegeben. Deshalb zog er mit ihnen zur Khaybar-Oase, wohin die früheren Juden ausgewiesen worden waren, diese Nadir-Juden. Und so kam es, dass er im Mai 628 auszog und mit Hilfe von jüdischen Verrätern eine Trutzburg nach der anderen eroberten. Sie mussten alle ihr Eigentum ausliefern und durften nur noch ihre Kleidung behalten. Sie durften nicht mehr fliehen und wurden nicht mehr ausgewiesen, sondern wurden als Pächtersklaven verpflichtet, die Hälfte des Ertrages der Einkünfte an ihn abzuliefern. Er hatte begriffen, das lohnt sich nicht, die Feinde zu töten. Man muss sie für sich arbeiten lassen. Er hat die Feinde zu einer Art von Sklaven gemacht und sie ausgenützt. Eine gefangene Jüdin wurde seine Frau und Muslimin, aber eine andere jüdische Frau, Zainab, brachte ihm ein vergiftetes Lamm. Er spuckte das Fleisch aus, aber seit damals war er dann krank. Ein anderer, der mit ihm gegessen hatte, starb unter großen Schmerzen von dem Gift im Fleisch. so heißt es, eine Jüdin hat Mohammed vergiftet. Eine Jüdin war die Ursache zum Tode des Propheten. Nun gab es noch ein anderes Siedlungsgebiet, die Fadak-Oase. Sie lieferte sich gleich freiwillig aus, unter den gleichen Bedingungen wie Khaybar, an Mohammed, aber er behielt sie als sein persönliches Eigentum, weil seine Freunde nicht mitgekämpft hatten, sondern allein sein Ruhm sie zur Unterwerfung brachten. Auch alle anderen Judenkolonien unterwarfen sich bedingungslos im gesamten Hedschas, sodass Mohammed absoluter Herr war. Es gibt nun viele Geschichten über die Zeit vor und nach der vereinbarten Umra. Mohammed und die Moslems waren reich geworden. Die geplünderte Juden und ihre Halbverklavung brachte ihnen ständige Einnahmen. Damals sandte er, vielleicht nicht, niemand weiß es ganz genau, auch Botschaften an die Könige und Kaiser von Byzanz, Persien und an den Gouverneur von Alexandrien und den Fürsten von Abessinien, damit sie den Islam annehmen sollten, glücklich werden könnten und dem Gericht Gottes entgehen. Mohammed trat als Stifter einer Universalreligion auf und verlangte von der gesamten Menschheit, den Islam anzunehmen. Historisch an dieser Sache ist, dass einer seiner Gesandten im Ostjordanland überfallen und ausgeplündert wurde, was später zu einer Rache-Expedition nach Jordanien führte. Aber der Vertreter des Kaisers in Alexandrien sandte ihm als Geschenk ein weißes Maultier und zwei koptische Sklavinnen, Maria und Sirin, von denen der Prophet die eine heiratete und die zweite an einen Dichter schenkte. Im Jahre 629 kam es dann zu dieser verschobenen Wallfahrt. 2000 Mann schlossen sich ihm an und 60 Opferkamele wurden mitgenommen. Die Bevölkerung zog sich auf die Berge zurück und auf seinem Kamel reitend umkreiste Mohammed die Kaaba, nachdem er 7 Jahre zuvor als Flüchtling die Stadt verlassen hatte. Er heiratete dann direkt in der Stadt noch bei diesem Umzug die Witwe Maimuma, wobei sein Onkel El-Abbas mit ihrer Schwester verheiratet war. Er hatte gehofft, dadurch die Leute von den Bergen herunterzubringen zu einem großen Hochzeitsfest und Frieden zu machen, aber es gelang ihm nicht, sie zwangen ihm nach 3 Tagen die Stadt zu verlassen. Er hat es aber immerhin fertiggebracht, dass der Muezzin von den Dächern herab über die ganze Stadt den Ruf des Islams legte. Von dieser Zeit an begannen systematische Unterwerfungs- und Beutezüge zu den Beduinen, denn die Muslims konnten ja jetzt die Karawanen der Mekkaner nicht mehr überfallen. Sie hatten ja einen Waffenstillstand geschlossen. Sie mussten ja Einnahme haben. Sie haben ihre Einnahmen hauptsächlich aus den Razzien gestillt. Und deshalb mussten sie andere Leute, Feinde finden. Und je mehr sich dem Islam anschlossen, desto weiter mussten die beutegierigen Muslims hinausreichen. Und es kam immer mehr zu einer Bewegung der Unterwerfung. Im Jahre 8 nach der Hijra kam es dann endgültig zur Eroberung Mekkas. Die Kriegspartei hatte eine Unvorsichtigkeit begangen und lieferte Mohammed den Vorwand zum Krieg. Er hat es sehr klug gemacht, dass die Mekkaner bis einen Tag vor dem Überfall noch nicht wusste, ob dieser Ausmarsch Mohammeds nun ihm gab. Damals war es Al-Abbas und Sufyan, die sich ihm zuwandten, und er war in der Lage, nach Mekka einzureiten. Er hatte sein Heer geteilt in 2 Teile. In seinem Heeresteil gab es keine Kämpfe, in dem anderen nur wenige Tote. Und so kam es, dass er Mekka eroberte, sämtliche Götzen und Bilder zerstörte und nun die Kaaba, das Haus Gottes, reinigten. Daraufhin kam es zu einem Gesamtübertritt der Mekkaner zu ihm. Die meisten Mekkaner traten freiwillig zum Islam über, weil sie sich materielle Vorteile erhofften. Und Mohammed verteilte reiche Gaben unter den Neubekehrten. Seine eigenen Gläubigen wurden unwillig über diese Bevorzugung. Später verstanden sie, dass man die Bekehrungen mit großen Gaben beschleunigen sollte. Die Sure 110 ist wahrscheinlich das Zeugnis von diesem triumphalen Einzug. Mohammed hat daraufhin sofort alle seine Gläubigen in die Umgebung geschickt, um alle Götzentempel zu zerstören, und machte sich nach 15 Tagen auf den Weg nach Taif mit 12.000 Mann, ein kolossales Heer für seine Verhältnisse, um einige Beduinenstämme zu überfallen. Die aber waren in der Lage, dieses große Heer in einen Hinterhalt zu locken, und es wäre um ein Härchen so weit gewesen, dass die gesamte islamische Macht vernichtet worden wäre. Sie behinderten sich gegenseitig in dem engen Tal und konnten nichts machen. Zum Schluss stürzten sie übereinander auf den Talausgang zu. Es stand vor einer totalen Niederlage der Moslems. Es kam dann zu dieser eigenartigen Wende. Wahrscheinlich hat Mohammed wieder mit seiner Beredsamkeit einige überwinden können, sodass der ursprüngliche Sieg der Beduinen in ihre Niederlage verwandelt wurde. Da hat nun Mohammed aufs Neue große Gaben verteilt, um die Herzen vertraut zu machen mit dem Geist des Islams. Wer für Allah kämpft, hat materielle Vorteile. Wer sich für die Religion einsetzt, verdient. Ein Prinzip des Islams bis heute, was unsere Konvertiten absolut manchmal nicht verstehen, wenn wir von ihnen Opfer und Hingabe verlangen und nicht Gewinne verteilen können. Man könnte nur noch vieles erzählen, was alles geschehen ist in der Zeit von der Eroberung Mekkas bis zum Tode Mohammeds. Die Grundentwicklung war eine gezwungene Unterwerfung oder eine freiwillige Unterwerfung durch die Truppen oder durch Missionare. Gesandtschaften wurden ins ganze Land geschickt. Ein großer Teil Arabiens hatte sich ganz oder teilweise schon vor dem Tode des Propheten unterworfen. Er sandte Missionare nach Bahrain und nach Oman. Dort gab es viele Juden, Christen und Perser, die sich gegen den Islam stemmten, aber sie waren bereit, die Kopfsteuer zu bezahlen, so dass die Kopfsteuer für die Schriftbesitzer die Regel wurden, wenn sie keine Moslems werden wollten. Ende 630 startete die Expedition der Araber gegen den Norden, um die Araber, die unter christlichem und byzantinischem Einfluss waren. Viele Moslems drückten sich, Heuchler brachten erdichtete Abhaltungsgründe vor. Mohammed aber befahl den Einsatz trotz Warnungen vor den Schwierigkeiten des Weges. Die Sure 9, 29 bis 34 bringt nun diese notvolle Sure. Kämpft gegen die Schriftbesitzer, bis sie die Kopfsteuer bezahlen. Gott kämpft gegen die, welche sagen, Christus sei Gottes Sohn. Allah hat seinen Gesandten mit der Religion der Wahrheit gesandt, um sie, diese Religion, über jede andere Religion siegen zu lassen. Wie sehr dies auch denen ekelhaft ist, die Allah andere Götter zur Seite stellen. Hier heißt es also, kämpft, tötet, überwindet die Schriftbesitzer, bis sie die Kopfsteuer bezahlen. Allah selber kämpft gegen diejenigen, so sagen, Christus sei der Sohn Gottes. Das ist die Kriegserklärung Mohammeds an alle Christen, die in Arabien wohnen, und enthält die Herausforderung an die gesamte Christenheit. Sie werden, die Christen, nicht zum Übertritt zum Islam gezwungen, aber müssen, wo immer sie unter islamische Oberhoheit kommen, eine Kopfsteuer bezahlen und damit die Oberhoheit des Propheten anerkennen. Die Reise war im Übrigen sehr schwierig, nur bei Nacht möglich. Sie erreichten Tabuk, wo sie nach 10 Tagen Aufenthalt wegen den wachsenden Schwierigkeiten wieder umdrehen mussten. Es kam zu keinem Kampf. Der Einsatz war gescheitert, aber das Gesetz mit der Kopfsteuer für Juden und Christen im islamischen Raum wurde damals geschaffen. Und das war das Geheimnis, warum es keine Märtyrer gab unter den Christen, als die Moslems kamen. Sie wurden nicht gezwungen, Moslems zu werden, sondern unterdrückt. Und dann im Laufe der Generationen, als es ans Geld ging, fielen sie immer mehr dem Islam zu. Christen traten von nun an mit Mohammed in Verbindung und unterwarfen sich. Sie waren bereit, Kopfsteuer zu bezahlen in Edom, in Ostjordanien, am Euphrat, im Jemen. Ein Bischof aus Najran hat einen Vertrag mit Mohammed gemacht, um seine Christen zu sichern, denn sie hatten ziemlich schnell begriffen, wir Christen werden nicht verfolgt, wenn wir zahlen. Wir können Christen bleiben als christliche Inseln. Im Jahre 9 nach der Hijra ging Mohammed selber nicht zur Pilgerfahrt, sondern schickte Abu Bakr mit den Moslems. Er hat aber damals ein anderes Gesetz erlassen, dass Heiden nach 4 Monaten nicht mehr das Recht hätten, den heiligen Bezirk der Kaaba zu betreten, sondern alle Götzendiener getötet werden müssen, wenn sie sich nicht zum Islam bekehren. Das bedeutet, außer den Schriftbesitzern, Juden und Christen, hat der Islam das Recht, alle Menschen zu töten, die nicht an Allah glauben. Die Schriftbesitzer haben eine Befreiung, aber die anderen werden zur bedingungslosen Unterwerfung geführt oder tot. Wenn das nicht durchgeführt wird, hängt das nicht mit dem Prinzip zusammen, sondern mit der Situation. Es kam dann zur Abschiedswallfahrt Mohammeds, sein 3. Besuch in Mekka. Der 1. war 629, der 2. 630 und der letzte 632 durchgeführt worden. Die große Abschiedspredigt ist in Sure 5, Vers 3 zu lesen. Dort sagte er, heute habe ich eure Religion vollendet und meine Gnade vollkommen gemacht und den Islam zur Religion für euch erwählt. Aber in Wirklichkeit waren nicht Gnade, Wiederkunft Christi oder Kraftzuspruch des Heiligen Geistes der eigentliche Inhalt der Abschiedspredigt, sondern die Wiederholung und Zusammenfassung der alten, früheren Gesetze und Ordnungen. Es ist schockierend, diese Abschiedspredigt zu lesen. Sie gibt nicht Mut und Ausblick und einen neuen Horizont, sondern sie bringt das Gesetz. Der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Er hat dann noch vieles versucht, die geistlichen Bande des Islams über die 7 Bande zu stellen, aber scheiterte am islamischen Menschen, so wie es in Sure 49, Vers 14 deutlich herauskommt. Es kam dann bald zu falschen Propheten und zu schwierigen Situationen. Er wurde zum Schluss noch hineingenommen in erhebliche Schwierigkeiten in seiner Familie, aber er wurde dann von dem Gift, das er von der Jüdin genommen hatte, immer kränker und starb am 8.6.632. Er war noch vorher schwankend unter die Türe getreten und rief aus, das Feuer ist entzündet, aber es kommt eine Verwirrung wie die finstere Nacht. Aber ihr könnt mir nichts vorwerfen, ich habe euch erlaubt, was der Koran erlaubt, und euch nur verboten, was er euch verbietet. Dann starb er, den Kopf im Schoße seiner Lieblingsfrau Aisha ruhend. Wir kommen damit zum Schluss. Mohammed war eine tragische Gestalt, ein armer, geplagter Mann, ein Weise, ein Analphabet, ein leidender Prophet, boykottiert, bedroht, supersensibel, Flüchtling, abgelehnt, gehasst, voller Angst vor Geistern und Zauberer. Er starb vergiftet. Sein Geist zeigte sich erst in Medina nach den Worten Christi: an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der ehemals gewiegte Kaufmann, der im Lohndenken gefangen war, wurde ein genialer Politiker, integrander Religionslehrer, der seine eigenen Gesetze aufhob, wann es ihm passte, ein brutaler Räuber, Mörder, Meuchelmörder, Massenmörder, hatte mindestens 13 Frauen und unbekannt viele Nebenfrauen, hatte unter anderem seinem eigenen Adoptivsohn Said die Frau ausgespannt, hatte so etwas wie ein Paradies auf Erden für sich gründen wollen. Der Islam Mohammeds als seine Frucht ist schizophren. Er brachte auf der einen Seite Glaube, Gottesfurcht, Anbetung, eine Gebetsordnung, Fasten, Beschneidung, Opfer, Gutes tun, Wallfahrten, Ehrung der Eltern, Hoffnung aufs Paradies, Angst vor der Hölle, ein theozentrisches Weltbild. Aber er brachte auch gleichzeitig legal als Teil dieser Religion Raub, Gewalt, Hass, Rache, Begierde, Gesetze, Vielweiberei, eine religiöse Staatsmacht, die Kopfsteuer, Todesurteile, Versklavung. Deshalb sagen viele Christen im Nahen Osten, der Islam ist aufs Schwert aufgebaut. Wir haben es also mit einem Geist zu tun, der schizophren vor uns steht und die Menschen begeistern kann, wenn sie den Geist Christi nicht kennen. Heute Morgen wurde die Frage gestellt, ist nun Mohammed ein Medium? War er besessen? Ich möchte sagen, dafür gibt es keine Beweise, nur Hinweise. Sein Leben zeigte die Früchte des Geistes, die in ihm wohnten. Seine Religion war nicht die Liebe, sondern die Unterwerfung, wo es keine Hingabe war. Seine Umma ist ein Gefängnis für alle jene Konvertiten, die getötet werden sollen, wenn sie den Islam verlassen. Er ist im Prinzip antichristlich und antibiblisch, weil er Gottes Sohn und seinen Geist ablehnt. Man kann vielleicht so vom Neuen Testament her sagen, es ist ganz eindeutig, dass Gott 600 Jahre nach der Geburt seines Sohnes nicht den Engel Gabriel in die Wüste schickt, um Mohammed zu beweisen, dass er Gott keinen Sohn habe. Und es ist hundertprozentig sicher, dass es kein göttlicher Bote war, der Mohammed diktierte, dass Christus nicht am Kreuz gestorben ist und dass es keine Kreuzigungstatsache gab, wenn der Sohn Gottes nur dazu geboren worden war, damit am Kreuz die Welt mit Gott versöhnt wurde. Wenn also der Islam in Anspruch nimmt, dass Mohammed echte Offenbarungen empfangen hat, und das tut der Islam, dann müssen wir sagen, sind das keine Offenbarungen von Gott, sondern von einem anderen Geist, einem antigöttlichen und einem antichristlichen Geist. Mohammed selber, nach islamischem Verständnis, ist heute nicht im Paradies, sondern in einem Zwischenzustand. Und das hat schon viele Muslims zu der Frage gebracht, ja, wenn nicht einmal Mohammed selber gerettet ist und erst am jüngsten Tag im Gericht erfahren wird, was mit ihm geschieht, was ist dann mit uns los? Ich denke an einen islamischen Scheich in Indonesien, der über diesem Wort Sallallahu alaihi wa sallam nachdachte. Jeder Muslim, der das Wort Mohammed ausspricht, muss gleich sofort dahinterher sagen, Allah möge über ihn beten und ihm Frieden schenken. Und der Scheich dachte darüber nach und sagte, ja, wenn wir noch für Mohammed beten müssen, damit er vielleicht gerettet wird, dann bedeutet das, dass nicht ein einziger Muslim eine Sicherheit auf Rettung hat. Ähnliche Worte gibt es auch noch in anderen Bereichen des Islams, dass Mohammed nicht als geretteter, geheiligter Garant der Religion gilt, sondern alle warten auf den großen, dunklen Tag, der vor ihnen liegt. So ist Mohammed über sein Urthema nicht hinausgekommen. Allah kommt. Allah kommt zum Gericht. Entsetzlich, wie wird das uns ergehen? So steht Mohammed bis heute im Grabe noch in der Angst.